Psalm 94. Gott der Rache, Herr, groß geschrieben, Yahweh, Gott der Rache, strahle hervor. Erhebe dich, Richter der Erde, vergilt den Hochmütigen ihr Tun. Psalmist, wir wissen nicht genau, wer diesen Psalm geschrieben hat, wird uns hier nicht gesagt. Er ist in der Situation, wo er Ungerechtigkeit sieht, wo er vielleicht selbst auch ungerecht behandelt wurde und ja, wo er sich doch nach Rechtfertigung und nach Rache sehnt. Kennt ihr das, dieses Gefühl? Ich meine, viele Filme drehen sich darum, ne, dass irgendjemandem was ungerecht angetan wurde und dann nimmt der Held seinen Rachefeldzug auf und irgendwie in uns gibt es da was, wo wir sagen, ja, das ist richtig und wir freuen uns, wenn am Ende alle Bösen erledigt sind und die Guten haben gewonnen und der, dem Unrecht angetan wurde und der sich gerecht hat, okay, jetzt. Aber Gott sagt uns, Jesus sagt uns in der Bergpredigt, dass wir uns nicht persönlich rächen sollen. Im Römerbrief steht, mein ist die Rache, spricht der Herr. Sondern da heißt es, dass wir unsere Feinde lieben sollen. Und indem wir sie lieben, schaufeln wir sozusagen feurige Kohlen auf ihr Haupt. Hoffentlich bringt sie das zur Umkehr. Aber wir sind nicht berufen, wir haben nicht das Recht, uns persönlich zu rächen, wenn jemand uns Unrecht antut. Ich glaube, wir Christen haben das Recht, uns selbst zu verteidigen oder unsere Familie zu verteidigen, wenn das nötig wäre. Ich bin nicht der Meinung, dass die Bibel absolute Gewaltlosigkeit predigt, aber nicht Rache. Nicht wem persönlich was heimzuzahlen. Aber wie leicht ist es, solche Gedanken zu bekommen? Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal hattet. Ich denke, wir können ehrlich sein. Es gibt wahrscheinlich weniges, was uns mehr wurmt, als wenn wir ungerecht behandelt wurden und wir können es nicht zurückzahlen. Das wurmt uns, oder? Ah, das ist richtig. Und ich meine, wir sehen Menschen, die sind getrieben, einfach von diesem Wunsch, es heimzuzahlen. In verschiedenen Scheidungsauseinandersetzungen, Scheidungskriegen, oft geht es nur mehr darum, dem anderen Schaden zuzufügen. Gar nicht mehr darum, irgendwo was für sich selbst rauszuholen. Solange der andere nur einen Schaden hat, versuche ich die Dinge so zu drehen. Schlimm, ne? Besonders wenn Kinder davon betroffen sind und Kinder in der Mitte von so einer Situation gefangen sind. Das ist furchtbar, das ist die Hölle auf Erden. Aber Gott sagt, mein ist die Rache. Gott ist der Gott der Rache. Den Friedliebenden unter uns gefällt das vielleicht gar nicht so, dass hier steht, Yahweh Gott, der Bundesname Gottes im selben Satz mit Rache. Zweimal Rache sogar. Wir wünschen uns doch so den lieben Gott, oder? Der liebe Opa im Himmel, der keiner Fliege was zuleide tut. Der liebe Gott ist ein Mythos. Ja, Gott ist Liebe, aber Gott ist auch gerecht und Gott ist heilig und Gott ist Licht, sagt uns die Bibel. Und Gott ist ein Richter. Seht ihr, der Psalmist wendet sich hier an den Herrn als den Richter der Erde. Und dazu sind Richter da, oder? Die Aufgabe von Richtern ist es, Recht zu sprechen. Und damit auch Rache auszuüben. Wenn dich wer beklaut, dann haben wir nicht das Recht hinzugehen und dem anderen zu ermorden oder ihm ein blaues Auge zu hauen. Nee, was machen wir? Wir gehen zur Polizei, wir zeigen ihn an. Und dann wird er vor Gericht gestellt, vor den Richter und seine Schuld wird festgestellt, ist er schuldig oder nicht. Und wenn er schuldig gesprochen wird, dann vollzieht sozusagen das Gericht die Rache oder die Sühnung für dieses Vergehen. Er muss so und so viel Strafe bezahlen oder so lange ins Gefängnis. Das ist auf die Aufgabe von Gericht. Und ein gerechter Richter spricht die Schuldigen schuldig und ein ungerechter Richter beugt die Sache so ein bisschen. Und Gott im Alten Testament ein Grund, warum er das Volk Israel gezüchtigt hat und rausgeworfen hat aus ihrem Land, hatten wir es vorhin gerade davon. Ein Grund davon war, dass die Richter nicht mehr gerecht gesprochen haben. Und Gott hat gesagt, das ist mein Gräuel. Wenn er dem Reichen oder dem, der mehr Einfluss hat, mehr Recht gibt als dem Armen oder dem Unterdrückten. Aber Gott ist ein gerechter Richter. Und was ist Gerechtigkeit? Jeder bekommt das, was ihm gebührt. Erhebe dich, Richter der Erde. Steh auf, Gott, zum Gericht. Vergilt den Hochmütigen ihr Tun. Hochmut, Stolz. Gott widersteht dem Hochmütigen, steht im Jakobusbrief. Aber dem Demütigen gibt er Gnade. Stolz, Hochmut, das ist eigentlich die Ursünde. Das war der Grund, warum Satan gefallen ist. Das war mit ein Grund auf jeden Fall im Sündenfall der Menschen. Wir wollten wie Gott sein. Ihr werdet wie Gott sein. Hat der Teufel sie versucht. Stolz und Hochmut, Rebellion gegen Gott. Das ist das Grundübel eigentlich hier. Und viele sind stolz drauf. Sie sagen, boah, ich muss mich an keine Regeln halten. 10 Gebote, ach, das gilt für mich nicht. Ich stehe da drüber, ich mache, was ich will. Der Stärkere setzt sich durch. Das ist die Philosophie, wenn wir Gott aus dem Spiel lassen und irgendeinen absoluten Maßstab. Ich meine, klar, wir haben Gesetze, aber jemand, der Gott wirklich aus dem Spiel lässt, landet letztendlich beim Relativismus. Ich hatte so einen Soziologieprofessor, der war ein absolut zynischer Mensch. Aber er hat gesagt, ja, wir haben Gesetze, weil ich mag nicht, wenn du mich umbringst und du magst es nicht, wenn ich dich umbringe, deswegen machen wir ein Gesetz, ne? Wir sollen einander nicht umbringen oder bestehlen oder misshandeln. Aber in Wahrheit wissen wir eigentlich, ist es egal, oder? Solange du nicht erwischt wirst, ne? Ohne Gott gibt es keine Moral. Und da sehen wir Menschen, die Gott ablehnen, deswegen auch einen höheren Maßstab über sich selbst ablehnen, die werden dann sich selbst zum Gesetz. Und der Stärkere setzt sich durch, letztendlich wird es ein Machtspiel. Wer kann dem anderen seinen Willen oder seine Sicht der Dinge aufzwingen? Und wenn die Menschen anfangen, Gott abzulehnen, dann behandeln sie einander auch nicht gut. Dann fangen sie an, den Nächsten auch nicht so zu lieben, wie sie Gott lieben sollen. Das war das erste Gebot. Oder Gott zu lieben mit allem, was du bist, und dann den Nächsten wie dich selbst. Und das bedingt einander. Gott gibt uns erst die Kraft, wirklich zu lieben. Selbstlos zu lieben, aufopfern zu lieben. Und das ist gerade sehr schwer, wenn jemand anderer uns Unrecht angetan hat. Zu vergeben, nicht heimzuzahlen, nicht Rache zu üben, nicht die Dinge in die eigene Hand zu nehmen, selbst wenn mir Unrecht angetan wurde, sondern es in Gottes Hand zu lassen. Und Gott wird gerecht richten. Wenn Jesus wiederkommt, am Ende dieses Zeitalters, wird Gott richten, jeden Menschen. Jeder Mensch wird Rechenschaft ablegen vor Gott. Für das, was er geglaubt hat, für das, was er getan hat. Es wird absolut gerecht sein in der Ewigkeit. Jeder wird das bekommen, was ihm gebührt. Fast jeder. Außer denen, die sich Jesus anvertraut haben. Die bekommen nicht das, was sie verdient haben, sondern die bekommen Gnade. Gnade ist, du bekommst was, was du nicht verdient hast. Ist noch mehr als Barmherzigkeit. Gnade ist, du bist schuldig, oder wenn wir davon sprechen, jemand wird begnadigt. Liest man immer wieder in der Zeitung, besonders wenn irgendwelche Leute hingerichtet werden in den USA oder so, dann heißt der Gouverneur Schwarzenegger, hat die Begnadigung abgelehnt, das Gnadengesuch. Aber das, was Begnadigung ist, du bist schuldig, es ist eindeutig, du solltest eigentlich bestraft werden, aber du wirst nicht bestraft und dir wird die Freiheit geschenkt. Das ist Gnade, du kriegst was, was du nicht verdienst. Und warum bekommen das Die, die sich Jesus anvertraut haben, warum bekommen die was, was sie nicht verdient haben? Ja, weil Jesus es für sie verdient hat. Weil Jesus das Gericht auf sich genommen hat. Gott ist noch immer gerecht, wenn er uns Gnade schenkt in Jesus. Wenn er uns nicht verdammt, wenn er uns nicht in die Hölle schickt. Gott ist noch immer gerecht, weil er Jesus bestraft hat für unsere Sünden, für unsere Verbrechen. Weil Jesus auf sich genommen hat. Und so kann Gott gleichzeitig gerecht sein und gnädig und liebevoll. Aber er ist beides. Und ich denke, wir müssen aufpassen, dass wir diese Balance halten. Wir Christen tendieren sehr oft einseitig zu sein. Und es gibt auch unter Christen die Fraktion, die den lieben Gott haben. Ja, wird wieder gut. Gott möchte niemanden irgendwie strafen oder würde nie irgendjemanden was Böses tun in dem Sinn, was zu Leide tun. Und auf der anderen Seite die, die Gott so als den Polizisten sehen und der wartet nur, bis irgendwer was falsch macht und dann bam, und dem macht es fast Freude, irgendwo jemanden zu strafen. Nee, es macht Gott keine Freude. Und er hat alles getan, dass wir seinen Zorn über unsere Schultern tragen müssen. Er ist in Jesus Mensch geworden, hat es für uns getragen. Also wir bekommen Gnade, das ist wunderbar. Aber Gott ist ein gerechter Richter. Und in der Ewigkeit wird alles perfekt gerecht sein. Mit dem eingerechnet, was Jesus für uns getan hat. Das wird uns zugerechnet. Aber Gott wird gerecht sein. Und deswegen müssen wir uns auch nicht selbst rächen. Deswegen müssen wir nicht Dinge in die eigene Hand nehmen und versuchen, es wiederherzustellen, wenn uns persönlich Unrecht angetan wurde. So nach dem Motto, du hast mir ein blaues Auge geschlagen, jetzt schlage ich dir auch eins. Das müssen wir nicht. Wir können es in Gottes Hand lassen. Und ich meine, das ist unser Vorbild eigentlich hier. Der Psalmist betet zwar, dass Gott Rache übt an seinen Feinden, an seinen Gegnern, aber er nimmt es halt in seine eigene Hand. Er lässt es in Gottes Hand. Und das ist eigentlich ein biblisches Vorbild. Und dann schreibt er hier weiter, beschreibt so ein bisschen, was diese Hochmütigen getan haben. Bis wann werden die Gottlosen, Herr, bis wann werden die Gottlosen frohlocken? Übersprudeln, freches Reden, werden sich rühmen alle Übeltäter. Na, dieser Stolz der Menschen, die gegen Gott sündigen, die anderen Unrecht antun, andere Mitmenschen unterdrücken. Und sind auch stolz drüber und sagen, ich bin der Macher, guck mal. Das kann man schon auf der Straße beobachten, Streitereien. Hey, dann guck dir mal, hey. Ich bin der große Macher. Und im Wirtschaftsleben, Familienleben oft, Machtkämpfe und Frohlocken, machen sich lustig vielleicht sogar noch. Ich muss mich nicht an Gottes Gebote halten. Ich kann machen, was ich will. Dein Volk, Herr, zertreten sie. Dein Eigentum bedrücken sie. Es waren Menschen, die Gottes Volk misshandelt haben. Dein Eigentum bedrücken sie. Denkt an die vielen verfolgten Christen in dieser Welt. Uns geht es sehr gut, wir werden vielleicht ausgelacht. Andere sind im Gefängnis, werden gefoltert, werden hingerichtet, nur weil sie an Jesus glauben. Die Witwe und den Fremden bringen sie um. Die Waisen ermorden sie, die Schwächsten in der Gesellschaft. Es waren damals die Witwen und den Fremden. Oh, wir Christen, wir dürfen nie fremdenfeindlich sein. Gott ist gerecht, er sagt, ein Recht soll bei euch geben für den Israeliten, für den Einheimischen und für den Fremden. Keine Zweiklassengesellschaft. Gott sagt, ihr sollt den Fremden lieben. Die Weisen ermorden sie, die Schwächsten. Sehr aktuell heute, klassische Beispiel wahrscheinlich Abtreibung. Die Schwächsten, die sich nicht wehren können, werden ermordet, werden umgebracht. Zumeist, weil es nicht in die Lebensplanung passt, weil ich was anders vorhabe. Und hier dieses Stolze, na, mein Bauch gehört mir, diese Haltung. Die armen Frauen werden unter Druck gesetzt von den Freunden, von der Familie. Abtreibungsärzte lachen, vielleicht sogar noch drüber, verdienen gutes Geld, werden reich dabei, frohlocken. Keine Gerechtigkeit. Ich habe unlängst ein Video gesehen, ging es um eine Abtreibungsklinik in Wien, die größte Abtreibungsklinik in Wien in Österreich. Und der Betreiber dieser Klinik hat sich so zwei Schlägertypen angestellt. Weil vor seiner Klinik stehen regelmäßig Christen und beten und teilen Informationen aus. Friedliche Leute machen sonst gar nichts. Und diese angeheuerten Typen misshandeln die. Wirklich sexuell, greifen denen zwischen die Beine, machen sich lustig über die, klauen denen den Geldbeutel aus der Jackentasche. Wurde mitgefilmt, das haben die Schlägertypen natürlich nicht gewusst. Und Staatsanwaltschaft hat es abgewiesen, diese Anzeige. Die Regierung ist von derselben Partei in Wien, die Stadtregierung wie die Partei, die die Fristenlösung beschlossen hat damals, die wollen das unterstützen. Und diese Leute werden hier misshandelt, stellt euch vor, irgendwem anderen würde das passieren. Irgendwo am Arbeitsplatz oder so, der Chef greift wem zwischen die Beine oder klaut was. Da wäre die Hölle los. Aber hier bei diesen Leuten, nur weil sie Christen sind, die Dummen vielleicht, die sich nicht wehren, die sich gefallen lassen, bekommen nicht mal ihr Recht. Ungerechtigkeit. Menschen, die sich dafür einsetzen, die diese Schwächsten beschützen wollen in der Gesellschaft. Ich meine, gibt es noch was Schwächeres als ein ungeborenes Kind im Mutterleib? Und ich meine, in solchen Situationen, wir schauen unsere Gesellschaft an und all dieses Unrecht, man könnte noch viel anderes erzählen, ja, Unrecht, was Ausländern angetan wird, Kinder, die missbraucht werden und misshandelt werden und eingesperrt werden, diese ganzen Missbrauchsfälle, von denen wir hören. Wenn man diese Dinge mit ansieht, kann man schon einen Zorn bekommen. Und ich kann es nachempfinden, diese Worte des Psalmisten, der sagt, Gott der Rache, stehe auf. Bis wann, Herr? Wann wirst du Recht schaffen? Wir sehen in der Offenbarung die Seelen der Märtyrer, die ermordet wurden. Ihr selber sagen, Gott, wann wirst du uns Recht schaffen? Steh auf. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich kann das nachvollziehen, dieses Gebet des Psalmisten, wenn wir Unrecht mit ansehen, wie Menschen unterdrückt werden und misshandelt werden. Bis wann, Herr? Wenn wir die Perversitäten anschauen, die im Internet und im Fernsehen und einfach diese Dinge, die Menschen produzieren aus Geldgier, die unsere Jugend kaputt macht und Beziehungen zerstört, kann man schon mal einen Zorn kriegen, einen heiligen Zorn. Und Gott ist zornig über Sünde. Gott liebt den Sünder, er kann unterscheiden. Uns fällt es leider oft schwer und das ist falsch. Aber Gott kann unterscheiden, Gott liebt den Menschen. Aber er hasst die Sünde, weil er weiß auch, was die Sünde mit uns Menschen tut. Dass es andere kaputt macht. Und seht hier die Haltung dieser gottlosen, hochmütigen, stolzen. Sie sagen, ja, also Yahweh, Gott sieht es nicht. Der Gott Jakobs merkt es nicht. Gott schläft. Ich drehe mein linkes Ding, ich nutze andere aus. Ich mache andere nieder, ich bin ungerecht, ich sündige gegen Gott. Gott schläft. Gott sieht es nicht, was ich tue, vielleicht im Verborgenen. Und dann sagt der Psalmist, habt Einsicht, ihr Unvernünftigen unter dem Volk, ihr Toren, wann werdet ihr verständig werden? Der das Ohr gestaltet hat, solltet ihr nicht hören. Der das Auge gebildet hat, solltet ihr nicht sehen. Der die Nationen unterweist, solltet ihr nicht zurechtweisen. Er, der Erkenntnis lehrt, den Menschen. Hallo, wacht auf. Gott sieht es nicht. Der, der das Auge geschaffen hat, der Schöpfer des Auges, sollte der nicht sehen. Der, der das Ohr geschaffen hat, das wir hören können, sollte der nicht fähig sein zu hören. Der, der uns überhaupt erst Erkenntnis schenkt und Erkenntnis lehrt, sollte der nicht sehen und nicht wissen. Natürlich hört Gott und er sieht und er weiß es. Das sollte uns allen so eine heilige Furcht geben in unser Herz. Nicht Furcht in dem Sinn von Angst, aber Ehrfurcht. Gott sieht alles, was ich tue. Wir sündigen immer vor Gottes Angesicht, er sieht es genau. Auf der anderen Seite ist auch eine Beruhigung für uns. Gott sieht alles, was andere uns antun. Gott sieht es. Und er wird uns verteidigen, er wird uns Recht verschaffen. Vielleicht nicht sofort, aber in der ewigen Perspektive betrachtet, wird alles gerecht sein, wird alles richtig sein. Der Herr kennt die Gedanken des Menschen, dass sie ein Hauch sind. Ein Hauch oder Nichtigkeit, das ist das Denken der Menschen. Dieses Denken, Gott sieht mich nicht, ich muss mich nicht an das halten, was er sagt in seinem Wort. Ich stehe drüber, ich bin mein eigener Gott. Es ist Nichtigkeit, das ist heiße Luft. Torheit ist es. Der Herr kennt die Gedanken des Menschen. Und dann sagt er im Vers 12, glücklich der Mann, den du züchtigst, ja, den du belehrst aus deinem Gesetz. Also züchtigen in dem Sinn von zurechtweisen, von unterweisen. Parallel hier mit belehren aus deinem Gesetz. Hey, du bist glücklich, wenn Gott am Wirken ist in deinem Leben. Wenn du sündigst, wenn du missbaust, dass Gott dich überführt, dass er dich zurechtweist, dass er dich unterweist, er sagt, hey, ne, nicht so, sondern so zu leben, das ist heil. Glücklich der Mensch, der auf Gott hört, der sich Gott öffnet, in dessen Leben Gott wirken darf. Glücklich der Mensch, den du züchtigst, Jahwe, den du belehrst aus deinem Gesetz, um ihm Ruhe zu geben von den bösen Tagen. Gott gibt uns Ruhe. Hey, und das Beste, was es gibt, ist, mit einem reinen Gewissen vor Gott zu stehen. Besonders am Tag des Gerichts. Und zu wissen, dass ich Jesus vertraut habe. Und dass Jesus all das, was mein Gewissen belastet, dass Jesus dafür bezahlt hat und dass es weggenommen hat. Dass es kein Thema sein wird im Gericht. Für die, die Jesus vertrauen, es wird nur um Belohnungen gehen, aber nicht um Himmel oder Hölle. Wir wissen, wenn wir auf Jesus vertrauen, dass wir in den Himmel kommen. Dass wir gerettet sind, dass wir Beziehung mit Gott haben. Aber das ist mit reinem Gewissen vor Gott zu leben. Ich weiß nicht genau, wo das steht. Aber das ist es. Das ist ein heiles Leben eigentlich. Da haben wir Zuversicht. Da haben wir Frieden. Da haben wir Ruhe. Um ihm Ruhe zu geben vor den bösen Tagen, bis dem Gottlosen die Grube gegraben wird. Das heißt, bis der stirbt. Denn der Herr wird sein Volk nicht verstoßen, er wird sein Eigentum nicht verlassen. Hey, selbst wenn die Leute, andere Menschen, auf dich einhauen und dich verspotten und dich niedrig machen, Gott wird sein Volk nicht verlassen. Denn zur Gerechtigkeit wird zurückkehren das Recht und hinter ihm her alle, die von Herzen aufrichtig sind. Einmal wird Gerechtigkeit sein. Und selbst das, was, ich meine, wir haben heute Gesetze, die juristisch gesehen recht sind in unserem Land, aber moralisch gesehen unrecht. Zum Beispiel Abtreibungsgesetze, Fristenlösung. Ist unrecht, oder? Macht auch überhaupt keinen Sinn. Ist lächerlich, dass jemand, der eine geschützte Blume ausreißt, Strafe zahlen muss oder der ein Tier quält, ins Gefängnis muss und jemand, der einen Menschen umbringt, frei ausgeht und dem passiert gar nichts und der hat vielleicht noch den Applaus von der Gesellschaft. Krankenkasse bezahlt. Das ist nicht recht, das ist Unrecht, obwohl es juristisch recht ist. Aber eines Tages wird alles recht sein. Und ich möchte nicht nur auf dem rumreiten, aber Abtreibung ist wahrscheinlich das größte Unrecht unserer Zeit, für mich ohne Zweifel. Auf die Schwächsten, auf die absolut Unschuldigen rumzuhacken und sie umzubringen, ohne dass sie einen Anwalt haben, das ist völliges Unrecht. Für mich völlig unverständlich. Wir tun so human in Europa und wenn der Schwarzenegger einen Verbrecher, der durch Jahre einen juristischen Prozess durchlaufen hat und schuldig gesprochen wurde vor Gericht, wenn der hingerichtet wird, kann dazu stehen, wie man will, zur Todesstrafe. Aber sich so zu empören drüber, wenn zwei Blocks weiter die Abtreibungsklinik ist und wir hunderttausende Menschen ermorden in unserem Land, ohne dass irgendwer zur Rechenschaft gezogen wird, das ist für mich völlig unverständlich. Auf der einen Seite spielen wir uns auf, wir sind so zivilisiert in Europa, wir haben die Todesstrafe abgeschafft, auf der anderen Seite üben wir in Europa die Europäische Kommission Druck aus auf Länder, die Abtreibung zu liberalisieren. Das passt überhaupt nicht zusammen. 2 Wochen ist wieder so eine Abstimmung, wo es auch um so ein Thema geht, wo hintenrum experimentieren mit embryonalen Zellen und so weiter und Klonen, wo das gelockert werden soll. Und am Ende kriegen wir was aufgedrückt, was wir überhaupt nicht wollen. Jetzt bin ich völlig hier vom Faden abgekommen. Ja, der Herr wird sein Volk nicht verstoßen, er wird sein Eigentum nicht verlassen. Denn zur Gerechtigkeit wird zurückkehren das Recht und hinter ihm her alle, die von Herzen aufrichtig sind. Wer wird für mich aufstehen gegen die Übeltäter? Wer wird für mich auftreten gegen die, die Böses tun? Wer wird uns beschützen? Gibt es jemanden? Gott weiß es, er hört, er sieht. Selbst wenn sonst totgeschwiegen wird, auch eine Meldung, die ihr nicht gehört habt. Vor 2 Wochen war wieder der Marsch für das Leben in Berlin. Ungefähr 1000 Menschen sind für die Ungeborenen auf die Straßen gegangen. Mit weißen Kreuzen. Schweigemarsch, völlig friedlicher Marsch. Und dann gab es so 100 oder 150, ich habe es nicht mehr genau am Kopf, Gegendemonstranten, die diese friedlichen Christen, die sich da versammelt haben, anschreien und anpöbeln und anspucken und ihnen die Kreuze aus der Hand reißen und in den Fluss neben schmeißen. Die haben, weiß nicht, zig oder hunderte Kreuze daraus gefischt aus dem Fluss. Also völlig abartig. Marsch für das Leben. Das wird nicht mal erwähnt, irgendwo in den Nachrichten. Das sind, nee, nirgendwo. Aber Gott hört, Gott sieht es. Und er wird Recht verschaffen. Vers 17, wäre der Herr mir nicht eine Hilfe gewesen, so hätte wenig gefehlt und meine Seele hätte im Schweigen gelegen, die hätten mich umgebracht. Wenn ich sagte, mein Fuß wankt, so unterstützte mich deine Gnade. Herr, Gott war da. Als viele unruhige Gedanken in mir waren, beglückten deine Tröstungen meine Seele. Viele unruhige Gedanken über dieses Unrecht, was er hier beobachtet, über das Unrecht, was ihm persönlich angetan wurde, Menschen, die ihm scheinbar sogar ans Leben wollten. Aber wow, dass Gott da ist, dass Gott da ist mit seiner Gnade, das hat ihm Ruhe gegeben, das hat ihn getröstet. Selbst wenn wir in so einer verrückten Welt leben, wo so viel Unrecht ist, was uns wirklich beunruhigen kann, die Gegenwart Gottes in unserem Leben, das bringt Frieden. Sollte mit dir verbündet sein der Thron des Verderbens, der Unheilschaft gegen die Ordnung, sie rotten sich gegen die Seele des Gerechten zusammen und unschuldiges Blut sprechen sie schuldig. Seht ihr, die Gerechten werden unschuldig verurteilt. Schauprozesse vielleicht. Es kommt sehr oft vor, wenn Christen verfolgt worden unter irgendwelchen fadenscheinigen Anschuldigungen werden sie ins Gefängnis geworfen. Unschuldiges Blut sprechen sie schuldig. Doch der Herr wurde mir zur Burg, mein Gott zum Fels meiner Zuflucht. Gott war mein Schutz. Er hat mir Halt gegeben in meinem Leben, sagt er hier. Zu ihm konnte ich mich flüchten, trotz all dem, was um mich herum abgeht. Er war mir Schutz, er war mir ein Fels, er war mir eine Zuflucht. Er lässt ihre Ungerechtigkeit auf sie zurückfallen und in ihrer Bosheit wird er sie vertilgen. Vertilgen wird der Herr, unser Gott. Gott wird richten. Und in der Bibel steht, unser Gott ist ein verzehrendes Feuer und es ist furchtbar, in die Hände des lebendigen Gottes zu fallen. Das betrifft die, die Jesus ablehnen, die, die ungerecht sind. Wir sollten echt eine heilige Ehrfurcht haben in unserem Herzen, dass wir in Gottes Gegenwart leben. Und das tun wir alle, selbst die, die nicht an Gott glauben. Wir werden die Realität nicht ändern. Was wir glauben, ändert die Realität nicht. Wenn ich sage, der Tisch hier ist grün und er ist schwarz, ich kann glauben, dass der grün ist und behaupten, dass er grün ist, solange ich will, er wird trotzdem schwarz sein. Gott existiert, Gott ist da und Gott ist gerecht und Gott wird richten. Also brauchen wir Jesus, wir brauchen Barmherzigkeit und Gnade. Zu ihm können wir laufen und Schutz finden und sicher sein. Und bei Gott können wir geborgen sein. Ich denke am Psalm 23, dieser Tisch im Angesicht meiner Feinde. Im Philipperbrief heißt es, bringt alle eure Anliegen mit Danksagung vor Gott und der Friede Gottes, der alles Verstehen übersteigt, wird eure Herzen bewahren in Christus Jesus. Der Friede Gottes, obwohl es drunter und drüber geht und obwohl wir ungerecht behandelt werden und obwohl so viel Böses passiert in unserer Welt und auch in unserer Gesellschaft. Psalm 95, fröhlicherer Psalm. Kommt, lasst uns dem Herrn zujubeln, lasst uns zujauchzen, dem Fels unseres Heils. Lasst uns vor sein Angesicht treten mit Dank, lasst uns mit Psalmen ihm zujauchzen. Denn ein großer Gott ist der Herr, ein großer König über alle Götter. In seiner Hand sind die Tiefen der Erde und die Höhen der Berge sind auch sein. Sein ist das Meer, er hat es ja gemacht und das Trockene, seine Hände haben es gebildet. Kommt, lasst uns anbeten und uns neigen. Lasst uns niederknien vor dem Herrn, der uns gemacht hat. Denn er ist unser Gott und wir sind das Volk seiner Weide und die Herde seiner Hand. Lobpreis, von Rache zu Lobpreis. Lass uns dem Herrn zujubeln. Und seht hier die verschiedenen Formen von Lobpreis oder Anbetung. Einfach, wo wir Gott ausdrücken, wer er ist und dass wir ihn ehren und dass wir ihn schätzen und dass wir ihn lieben. Dem Herrn zujubeln, zujauchzen, dem Fels unseres Heils. Was ist jauchzen? Juhu! Es ist jauchzen, dem Herrn zujauchzen, weil er uns Heil geschenkt hat in Jesus Christus. Er hat uns heil gemacht. zujauchzend. Das ist für uns Deutsche eine fremde Form des Gottesdienstes. Ne? Ich war letzte Woche oder vor 2 Wochen in Sinsheim und ein Mädel dort war gerade ein halbes Jahr in Afrika und sie hat gesagt, die Gottesdienste dort laufen ganz anders ab. Da wird getanzt, da wird gesungen, da wird gejauchzt. Wir Deutsche, wir machen das im Fußballstadion. Aber Gott zujauchzen, eigentlich komisch, ne? Da fühlen wir uns an, oh, das ist nicht wirklich männlich. Gottesdienst ist alles so brav und so andächtig. Nee, auch das ist eine Form der Anbetung, Gott zuzujauchzen. Und fröhlich zu sein, zu jubeln. Hey, Gott hat uns gerettet. Gott hat uns so viel Gutes getan und geschenkt. Wir können uns freuen drüber, wir können jubeln. Gottesdienst soll nicht immer ernst sein, ist klar. Wir sollen ernsthaft sein, aber mit einem sehr freudigen Herzen. Wir dürfen jubeln und wir dürfen diese Freude auch ausdrücken. Das ist biblisch, seht hier. Vor sein Angesicht treten. Seht ihr, vor sein Angesicht treten. Es ist halt wunderbar, dass wir Gemeinschaft haben dürfen mit Gott. In Jesus. Mit Dank. Oh, wir müssen danken. Das ist eine Form von Lobpreis, von Anbetung. Geben wir Gott Ehre, wenn wir einfach Danke sagen. Ja, Eltern schätzt es, oder? Wenn eure Kinder Danke sagen. Zumindest wenn sie kleiner sind, können sie nichts zurückgeben. Aber wärmt es nicht euer Herz, wenn ein Kind sagt, danke für alles, was du für mich tust oder was du für mich getan hast. Danke Mami, danke Papi. Es freut auch Gott. Wir können ihm eigentlich nichts zurückgeben, wirklich. Ihm gehört alles. Er hat alles gemacht. Aber er freut sich über diese Beziehung, über unser Herz. Wenn wir ihm dankbar sind. Wenn wir ihm zugeneigt sind. Und dann seht, warum wir Gott anbeten sollen. Denn ein großer Gott ist der Herr, ein großer König über alle Götter. In seiner Hand sind die Tiefen der Erde, alles ist sein. Warum ist es alles sein? Im Vers 5, ja, er hat es gemacht, das Meer, das Trockene. Also warum beten wir Gott an? Warum wollen wir ihn loben? Nicht, dass er uns was gibt. Nicht, um ihn irgendwie zu bestechen. Oh Gott, wenn ich dir jetzt zujubel, dann hörst du mein Gebet, okay? Mach mal einen Deal. Das ist nicht wahre Anbetung. Und wie oft denken Christen aber so, ne? Ich mache irgendwas, damit ich was zurückbekomme von Gott. Gott, ich komme jetzt, dich anzubeten, damit ich Frieden fühle oder damit ich mich gut fühle oder damit du meine Gebete erhörst oder was immer es ist. Nee, Gott ist anbetenswert wegen dem, wer er ist. Ein großer Gott ist der Herr. Er ist der allmächtige Schöpfer. Er ist einzigartig. Es gibt keinen, der ihm gleich ist. Gott ist in seiner völlig einzigartigen Kategorie. Er ist der Schöpfer und alles andere ist Schöpfung. Eine ganze Schöpfung preist im Herrn. Werden wir später noch sehen, wenn wir noch dazukommen. Mal sehen. Also wir wollen Gott loben und preisen für das, wer er ist und für das, was er für uns getan hat. Nicht, um ihn irgendwie zu manipulieren. Das ist eine völlig falsche Haltung. Kommt, lasst uns anbeten und uns neigen. Lasst uns niederknien vor dem Herrn, der uns gemacht hat. Hier hat man Jubel und Zujauchzen. Und jetzt haben wir anbeten, uns neigen, vor Ehrfurcht niederbeugen, niederknien. Ist eine demütige Haltung zu knien, oder? Das haben die Untertanen vor dem König gemacht. Erkennt an, du bist höher als ich. Das ist mehr so eine ruhige Form. Auch das hat einen Platz. Wir sehen in den Psalmen ein sehr weites Spektrum von Lobpreis und Anbetung und wie wir unsere Beziehung mit Gott leben können. Auch im Gebetsleben. Das kann mal sehr laut sein, sehr freudig sein, sehr andächtig und ehrfurchtsvoll und still. Das ist so beeindruckend von ihm, dass mir die Worte fehlen. Das ist alles drin, sich zu neigen, zu beugen. Seine Herrschaft anzuerkennen, das ist, was Anbetung ist. Gott, ich erkenne an, dass du über mir bist. Ich will dich verehren. Ich will dich zum Zentrum machen, meines Lebens zum Höchsten. Du bist der Höchste, du bist der Begehrenswerteste, der existiert. Denn er ist unser Gott und wir sind das Volk seiner Weide. Er ist der gute Hirte und die Herde seiner Hand. Und deswegen, wegen dem, wer er ist, der Schöpfer, der allmächtige, heilige Gott, heißt im Vers 8, heute, wenn er seine Stimme hört, verhärtet euer Herz nicht, wie zu Meriba, wie am Tag von Massa in der Wüste, wo eure Väter mich versuchten, mich auf die Probe stellten, obwohl sie mein Werk gesehen hatten. Und das ist verrückt, oder? Aber wie oft sehen wir, dass das Menschen, die Gott erlebt haben und sein Wirken gesehen haben, und dann kommt irgendein Mädel daher oder irgendein netter Junge, ho, 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 und sie verlieben sich und plötzlich sind sie weg und machen ganz andere Dinge, die Gott nicht gefallen. Oder sie sind Geschäft erfolgreich und es nimmt sie ein. Und plötzlich ist Erfolg und Wachstum und Geld wichtiger und sie tun ein paar krumme Dinge, um noch mehr Geld zu bekommen. Kompromisse. Ist verrückt hier, oder? Das sollte uns auch eine heilige Ehrfurcht geben und wirklich eine Vorsicht geben für unser Leben, wenn wir das hier beobachten. Menschen, die Gottes Werk gesehen haben, vor denen Gott das Meer geteilt hat und sie sind trockenen Fußes durchgegangen und links und rechts die Wassermassen, die erlebt haben, wie Gott mitten in der Wüste plötzlich Wasser aus dem Felsen gegeben hat und Manna vom Himmel jeden Tag und Wachteln und viele Wunder erlebt haben, die gesehen haben, wie die Priester mit der Bundeslade in den Jordan gestiegen sind. Nee, das war die nächste Generation, oder? Da sind wir schon ein bisschen zu weit. Aber Leute, die große Wunder, die 10 Plagen in Ägypten, große Wunder erlebt haben, Großes mit dem Herrn erlebt haben und dann trotzdem gegen ihn rebelliert haben. Wegen Unglauben, wegen Menschenfurcht. Gott hat gesagt, nehmt das Land ein, ich bin mit euch. Die haben gesagt, oh, das Land ist gut, genauso wie du es verheißen hast. Aber das sind Riesen. Und sie waren Gott ungehorsam und sie haben rebelliert gegen ihn. Nicht seinem Wort gefolgt. Und dann steht hier, 40 Jahre empfand ich Ekel vor diesem Geschlecht. Und ich sprach, ein Volk irrender Herzen sind sie, und sie haben meine Wege nicht erkannt. Herr, spricht hier, darum schwur ich in meinem Zorn, sie sollen nicht in meine Ruhe eingehen. Wir haben diese Verse erst vor ein paar Wochen im Hebräerbrief durchgenommen. Deswegen werde ich da heute nicht tiefer eingehen. Aber Unglaube versaut eigentlich alles. Ne? Glaube, Vertrauen auf Gott, das bringt Ruhe in unser Leben. Besonders in der Beziehung mit Gott, wenn ich auf Jesus vertraue und das, was er für mich getan hat, dann kann ich ruhen von meinen eigenen Werken, muss mich nicht zu Gott hinarbeiten, nicht religiös sein, damit er mich irgendwann mal annehmen wird. Ich kann ruhen in Jesus. Aber hier 40 Jahre lang, Todesmarsch von 40 Jahren, es war Gottes Züchtigung für diese ungläubige und rebellische Generation. Und es spricht hier im Vers 10, ein Volk irrender Herzen sind sie. Zeigt uns, dass es im Herzen anfängt. Wenn ein Mensch bewusst in Sünde lebt, ich meine, wie schnell begehen wir eine Sünde, wie leicht fallen wir in was rein, ja? Davon rede ich nicht, aber wenn ein Christ wirklich bewusst in Sünde lebt, dann hat es damit zu tun, dass irgendwas mit dem Herzen nicht stimmt. Das Herz für Gott verloren gegangen ist. Machen wir noch den Psalm 96. Selbe Thema, singt dem Herrn ein neues Lied, singe dem Herrn ganze Erde. Singt dem Herrn, preist seinen Namen, verkündet von Tag zu Tag sein Heil. Erzählt unter den Heiden seine Herrlichkeit, unter allen Völkern seine Wundertaten. Denn groß ist der Herr und sehr zu loben, furchtbar ist er über alle Götter. Hier geht dieser Lobpreis weiter, hier zu den Nationen, zu den Menschen, die Jesus noch nicht kennen. Singt dem Herrn ein neues Lied. Singt dem Herrn ganze Erde, die ganze Erde soll Gott singen und ihn anbeten. Preist seinen Namen, verkündet von Tag zu Tag sein Heil. Das ist unser Job, dass wir von Tag zu Tag erzählen, was Jesus für uns getan hat. Er ist unser Heil. Dass wir Menschen weitersagen und sagen, Gott liebt dich, Gott hat was gegen deine Sünden getan. Gegen diese Trennung, die da ist zwischen dir und ihm, wegen deiner Schuld. Er ist in Jesus Mensch geworden und er hat deine Schuld auf sich genommen, damit du frei sein kannst und Beziehung mit ihm haben kannst und ihm nachfolgen kannst. Wir können Gottes Heil verkündigen und es ist so heil, mit ihm zu leben. Heiliges Leben ist ein heiles Leben, das auszuleben, was Gott uns in seinem Wort sagt, in Beziehung, in Gemeinschaft mit ihm. Durch Jesus. Das ist Heil und wir dürfen das verkündigen. Erzählt unter den Heiden seine Herrlichkeit, unter den Völkern seine Wundertaten. Tun wir das? Ich glaube, das ist hier wirklich eine Vision, die größer ist als nur unser kleiner Kreis, unsere kleine Stadt, unser Land. Es geht raus zu den Völkern. Ich habe gelesen heute auf einer Webseite, die heißt Joshua Project, also josuaprojekt.net. Da wird beschrieben, dass es in der Welt 16.567 Bevölkerungsgruppen gibt oder ethnische Gruppen. Von denen sind 6.838 unerreicht. Wir haben noch nicht von Jesus gehört. Volksgruppen, wo noch nicht ein Missionar da war, sind 41,3% aller Volksgruppen. Nicht aller Menschen, aber aller Volksgruppen. Viele von denen sind kleine Stämme irgendwo im Busch. Boah, da soll man Leidenschaft dafür haben. Diese Menschen, die noch nie von Jesus gehört haben, sie sollen dich preisen, sie sollen dich anbeten, sie sollen es hören. Aber wie können sie hören, wenn keiner hingeht, wenn keiner gesandt ist, wenn kein Botschafter da ist? Und wie können sie gehen, wenn sie nicht ausgesandt sind? Oh, ich bete, dass wir als Gemeinde, dass wir jeder Einzelne eine Vision entwickeln und eine Leidenschaft dafür, dass Menschen Jesus kennenlernen. Ihr könnt auf der Webseite auch einige Ideen finden, wie ihr mitmachen könnt. Klar, ein Weg ist, zu gehen und zu sagen, ich lerne die Sprache von irgendeinem Stamm, ich versuche die Bibel zu übersetzen. Wycliffe, Bibelübersetzer machen das. Aber wir können beten, für sie zumindest. Wir können finanziell unterstützen, wenn wir nicht selber gehen. Ich habe von einer Aktion gelesen, die Briefe mailen. Mailen. Ich denke an E-Mail jetzt, die Briefe schicken mit dem Evangelium. Muslimische Länder besonders. Ich weiß gar nicht, ob das was kostet. Kann man sich einfach anmelden und sagen, ja, schickt mir im nächsten Jahr alle 2 Monate 20 Briefe oder so und ich werde die verschicken. Das kann fast jeder von uns, oder? Briefmarke draufkleben, das Evangelium an eine Familie schicken, die es noch nicht gehört hat. Wir können hier in Deutschland anfangen. Auf der Webseite zumindest steht, dass es in Deutschland 82 Bevölkerungsgruppen gibt. Von denen sind 19 unerreicht, das sind 23,2%. Das sind mit den Ausländern, die hier sind. Wir können hier anfangen. Du musst gar nicht irgendwo in den Iran oder sonst wo hingehen. Es gibt Iraner, die bei uns leben. Du kannst ihnen von Jesus erzählen. Menschen aus dem Irak, aus der Türkei, ganz viele. Aus Indien, aus Pakistan, von der ganzen Welt, Südamerika, Afrika. Viele Menschen, 19 unerreichte Bevölkerungsgruppen hier in Deutschland. Wow. Das sind oft einsame Menschen. Menschen, die von der Bevölkerung ein bisschen schief angeguckt werden oft. Ich weiß nicht, ob wir dafür berühmt sind, als Deutsche besonders ausländerfreundlich zu sein. Wäre das nicht was, als Christen den Nachbarn oder dem Typen oder die Frau, die du im Laden kennenlernst, da eine Beziehung zu knüpfen, eine Freundschaft zu knüpfen. Sagen, komm mal zu mir nach Hause, ich möchte dich kennenlernen, zu Kaffee und Kuchen. Aber du kannst doch nicht viel Deutsch, es macht nichts. Komm trotzdem, wir reden mit Händen und Füßen. Einfach praktisch die Liebe Jesu zeigen. Und wir haben unten Traktate oder Bibeln. Es gibt eine Webseite auch, wo man die Bibel in fast jeder Sprache, in die sie übersetzt wurde, als Audiobibel runterladen kann zum Beispiel. Wir haben Jesus-Film unten im Büro in 40 verschiedenen Sprachen. Wir können euch versorgen mit Material, wenn ihr dann was weitergeben wollt. Aber erstmal Freundschaft knüpfen, Gottes Liebe zeigen, Wertschätzung zeigen diesen Menschen. Das kann unglaubliche Türen öffnen. Das sind oft Menschen, die oft abgelehnt werden und die nicht sehr viel Wertschätzung von Deutschen erfahren. Wir müssen gar nicht irgendwo weit weggehen. Wir können hier anfangen. In unserer Stadt, mit unseren Nachbarn. Aber wir brauchen erst eine Vision dafür und diese Leidenschaft, die der Psalmist hat. Boah, die ganze Erde, die Nationen sollen Gott anbeten. Er ist so wunderbar, so herrlich. Es brennt mir auf dem Herzen, dass sie ihn auch anbeten. Denn groß ist der Herr und sehr zu loben, furchtbar ist er über allen Göttern. Denn alle Götter der Völker sind Götzen, der Herr aber hat den Himmel gemacht. Majestät und Pracht sind vor seinem Angesicht, Stärke und Herrlichkeit in seinem Heiligtum. Diese Allmacht Gottes als Schöpfer, diese Herrlichkeit Gottes, die er als Schöpfer hat. Alle Götter der Völker sind Götzen. Boah, das ist auch schon fast nicht mehr politisch korrekt, wenn man das heutzutage sagt. Dass alle anderen Götter, außer dem, der sich in der Bibel offenbart, dass es Götzen sind, dass sie von Menschen geschnitzt sind. Ganz egal, wie sie heißen. Ganz egal, wie groß die Religionen sind. Biblische Gott, er ist der wahre Gott. Jesus ist der wahre Gott. Der dreieinige biblische Gott, wenn wir es ganz konkret sagen wollen. Er ist der wahre Gott, er ist unser Schöpfer. Er ist der, der uns gemacht hat. Ihm gebührt Anbetung. Er hat Majestät und Pracht. Und alle Götter der Völker sind Götzen. Und Götzendienst ist so eine leere Erfahrung. Jeremia hat gesagt, zweifach Böses hat mein Volk begangen, mich die Quelle des lebendigen Wassers haben sie verlassen. Lebendige Wasser, das fließende Wasser, das erfrischt, das den Durst stillt, haben sie verlassen. Jesus hat gesagt, wer zu mir kommt, wer an mich glaubt, der wird nimmer hungern und nimmer dürsten bis in Ewigkeit. Mich haben sie verlassen, die Quelle des lebendigen Wassers, um sich Zisternen auszuhauen, riesige Zisternen, die das Wasser nicht halten. Das ist, was Götzen sind. Götze ist alles, was du an Gottes Stelle setzt. Das kann dein Auto sein, dein Haus, deine Familie, irgendein anderer Gott, irgendeine andere Religion. Gott ist der wahre Gott. Alle anderen sind Götzen und Jesaja macht sich darüber lustig und zeigt eigentlich pointiert auf, wie lächerlich es ist. Ich werde es jetzt nicht vorlesen, die ganzen Verse, aber in Jesaja 44 beschreibt er das, wie so ein Handwerker eine Eiche fällt und er schnitzt sich einen Götzen draus, ein Stück von dem Holz, und den Rest verheizt er dann und kocht sein Schnitzel oder grillt und heizt sich ein. Und dann wirft er sich nieder vor diesem selbstgeschnitzten Stück Materie. Wie lächerlich das ist. Und er wirft sich nieder vor diesem Holzklotz und sagt: Rette mich. Wie lächerlich das ist. Und doch, wie viele Menschen leben für Materialismus, für materielle Dinge? Ein Götzendienst. Man, die sind tot. Du kannst zu einem Stück Holz reden und beten, solange du willst. Es ist tot. Es wird dich auch nicht wirklich erfüllen. Und bei uns heute ist es nicht das Stück Holz, sondern vielleicht das Haus oder die Karriere oder das Auto, der iPod, keine Ahnung, wofür Menschen heute leben, was ihnen so wichtig ist, was letztendlich einen doch leer zurücklässt. Gebt dem Herrn, ihr Völkerstämme, gebt dem Herrn Ehre und Macht. Gebt dem Herrn die Ehre seines Namens. Bringt Opfer und kommt in seine Vorhöfe. Betet den Herrn an in heiliger Pracht. Er zittert vor ihm, ganze Erde. Oh, bekleidet mit Heiligkeit, betet ihn an. Jesus ist unsere Heiligkeit, er ist unsere Gerechtigkeit. Wenn wir uns ihm anvertrauen, werden wir bekleidet mit seinem perfekten Leben, sündenlosen Leben. Betet ihn an in heiliger Pracht. Aber Gott möchte auch, dass wir selbst heilig sind, abgesondert für ihn und moralisch heilig ihm ähnlich. Das gefällt ihm, das macht ihm Freude. Sagt unter den Heiden: Der Herr ist König. Ja, fest steht die Welt, sie wird nicht wanken. Er wird die Völker richten in Geradheit. Sagt es den Heiden: Der Herr ist König. Sagt es weiter, wer Gott ist, was er für euch getan hat. Gebt Zeugnis ab. Ja, fest steht die Welt, sie wird nicht wanken. Er wird die Völker richten in Geradheit. Es freue sich der Himmel und es frohlocke die Erde. Es brause das Meer und seine Fülle. Es frohlocke das Feld und alles, was darauf ist. Auch alle Bäume im Wald sollen jubeln vor dem Herrn, denn er kommt, die Erde zu richten. Er wird die Erde richten in Gerechtigkeit und die Völker in seiner Wahrheit. Da schließt sich wieder der Kreis. Da sind wir wieder beim richtenden Gott, der gerecht ist und der gerade ist. Aber die ganze Schöpfung soll ihn anbeten hier. Und er kommt wieder. Jesus wird wiederkommen. Und er wird richten. Und wir wollen bereit sein dafür. Und wir wollen sicher gehen, dass so viele Menschen wie möglich bereit sind. Wir haben so eine gute Botschaft. Botschaft der Versöhnung mit Gott. Durch Jesus. Als wir Samstag vor einer Woche draußen waren, hatte ich mit einem jungen Mann geredet, der hat sich bedankt. Gesagt, oh, so habe ich es noch nie gesehen, so habe ich noch nie überlegt. Hat sich bedankt, hey, danke, dass du mir das erzählt hast. Wir haben oft so Scheu, oh, die Leute wollen nichts wissen und mit Leuten über meinen Glauben reden. Wir haben eine wunderbare Botschaft. Wunderbar. Gott liebt dich so sehr, dass er sich selbst aufgeopfert hat für dich. In Jesus, damit du Vergebung haben kannst, damit du ein Kind Gottes sein kannst, damit du frei sein kannst von deiner Schuld. Wie wunderbar ist das? Wir haben eine wunderbare Nachricht. Lass es raus, Leute. In alle Nationen. Und der Psalm erinnert uns besonders an die Nationen. An die, die vielleicht noch nicht von ihm gehört haben. Ich glaube, wir haben in unserer Gemeinde, ich weiß nicht, ob wir es jetzt noch hatten, aber eine Zeit lang hatten wir so 8 verschiedene Nationen, die wir gezählt haben. Aber wie wunderbar wäre es, wenn es nicht nur 8 wären, sondern vielleicht 19. Von diesen unerreichten Bevölkerungsgruppen, die hier vor unserer Haustür leben. Das wäre ein Zeugnis, oder? Wenn wir zusammen Gott anbeten könnten und einander lieben würden. So wie es die Welt nicht tut. Amen. Vater, wir danken dir für dein Wort. Du bist ein wunderbarer, ehrfurchtgebietender Gott und ich bitte dich, dass wir das nie aus den Augen verlieren, dass wir nie aufhören zu staunen über dich und ergriffen zu sein, dass du Beziehung mit uns haben willst. Du hast alles geschaffen hier, was existiert. Für uns eigentlich. Ort für uns, um Gemeinschaft mit dir zu haben. Ort, der uns entspricht. Und du bist so groß, du bist so wunderbar. Du hast so viel für uns getan. Und ich bitte dich, dass du uns auch frei machst. Ich bitte das für jeden Einzelnen hier, für jeden Einzelnen in unserer Gemeinde, dass du uns zu Menschen machst, die ganz natürlich und normal über dich reden. Die eine Leidenschaft haben, dich weiterzugeben und Menschen zu dir zu bringen. Ich danke dir, Gott, dass du nicht willst, dass irgendjemand verloren geht, sondern dass alle gerettet werden. Und Herr, du hast alles möglich gemacht. Wenn wir aufs Kreuz schauen, Herr, deine Liebe sehen, Herr, wie beeindruckend ist das. Ich bitte dich, dass wir nie aufhören zu staunen, Herr, über das, wer du bist und was du Großes an uns getan hast. Dass wir dankbar bleiben und Lobpreiser und Anbeter bleiben. Darum bitte ich dich in Jesu Namen. Amen.